Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid zur dritten Ausgabe diese Woche. Opening Week verlangt natürlich diverse Takes und diverse um die Ohren geschlagene Nächte und diverse Geschichten, zu denen wir uns treffen. Und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der nicht mehr ganz unausgeschlafene, beziehungsweise mittlerweile extrem unausgeschlafene.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wie hart nagt die Saison schon nach drei Nächten an dir?
Ach du, alles gut. Nee, ich hatte also der erste Tag, also beziehungsweise der Tag nach der Opening Night, der hat mich schon ein bisschen, das war schon ein bisschen Reality-Check, muss ich sagen. Also ja. die Müdigkeit im Laufe des Tages, das vermisst man nicht so, aber man ist dann auch irgendwie schnell wieder drin. Ich
sehe
jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie während der Regular Season dann jede Nacht irgendwie gucken muss oder so. Das teile ich mir ein bisschen auf im Moment. Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel einfach nur ziemlich viel den Tag über versucht zu gucken, neben dem Arbeiten oder als Arbeiten, weil ne, das ist der Luxus, wenn man NBA-Journalist ist.
Das, ja. Genau.
Nee, also von daher wird schon irgendwie. Aber es ist immer erstmal, ja, nimmt es einen schon ein bisschen mit. Wie ist es denn bei dir?
Ja, ich gewöhne mich gerade auch wieder ein bisschen ein. Ich bin ja jetzt auch mehr involviert als die letzten Jahre. Ich hatte so ein bisschen vergessen, wie das dann ist, wenn du dann halt genau nicht nur den Podcast hast, sondern auch noch andere Verpflichtungen und damit das dann halt irgendwie arrangieren musst. Aber läuft schon. Ich habe dummerweise auch Opening Night war dann natürlich, bin ich am Abend dummerweise bei der grandiosen Leistung des großen FC Bayern eingeschlafen dann.
Das ist ja, ist das nicht eher gut?
Ironie, Freaks.
Okay, ja, man weiß ja manchmal nicht. Man
weiß ja nicht, ne? Das ist ja auch
du hast ja manchmal so komische Takes, was das angeht.
Ja, man kann auch aus
du bist der Niederlage ja manchmal auch froh, wenn sie verlieren, weil irgendwen auf der Gegenseite findest du irgendwie ganz sympathisch oder so.
Wasser. Nee, nicht wirklich. Nee.
Nee. Nicht den Hansi. Eigentlich. Dem hast du es nicht gegönnt.
Ich bin nicht so ein Fan vom Hansi, muss ich sagen.
Na gut.
Ich fand den Abgang damals etwas komisch. So. Oh, jetzt mag ich aber hier niemanden mehr, nachdem der Lobby geht. So. Weil es aber nur kann auch nur Unterstellung sein. Ich möchte wirklich nichts unterstellen. Das war nur meine
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Auf jeden Fall habe ich es leider glücklicherweise verschlafen und jetzt aber so langsam komme ich wieder in den Rhythmus. Ich fühle mich heute relativ frisch, obwohl ich schon relativ lang wach bin. Wir werden sehen, ob ich mich nur so fühle und irgendwann nur noch vor mich hin nusche. Unverständliches Zeug. Was natürlich ein Riesenunterschied zu sonst
wäre. Mehr als sonst.
Ja, genau, mehr als sonst. Aber ja, ich würde sagen, wir haben ja ein hartes Aus heute, ne?
See.
Deshalb sabbeln wir einfach nicht weiter um heißen Brei rum, sondern widmen uns dem noch heißeren Brei. Geht schon los. Nämlich den Dingen aus der Nacht, den Spielen aus der Nacht. So ein bisschen der Plan ist, wir werden unsere letzte Nacht Mavs gegen Spurs, Oles Lieblingsspieler Victor Wembanyama und Nuggets gegen OKC. Eventuell großes Westduell, so richtig groß. War es richtig groß? Naja.
Es hatte was von Celtics Knicks.
So ein bisschen, ne?
Nur nicht ganz so schlimm.
Ja. Nur, dass das Auswärtsteam hat in dem Fall etwas überlegen war. Aber da wollen wir intensiver drüber sprechen und dann besprechen wir noch so ein bisschen, was wir in der Nacht davor, was uns da so aufgefallen ist. Da hangeln wir uns so ein bisschen durch, weil alle Spiele konnten wir natürlich nicht schauen. Aber wir hangeln so ein bisschen durch, was uns aufgefallen ist. Zur echten Opening Night, da haben wir ja schon gesprochen, ne? Deswegen werden wir da nicht mehr groß drauf eingehen. Patreon.com/Korpiger Podcast und Korpiger mit. So sieht das aus. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und andererseits gibt es dann eben extra Content, zum Beispiel unsere Takes zur Opening Night. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rüber. Und jetzt, Ole, willst du anfangen mit deinem Wemby oder willst du anfangen mit deinem Nikola? Das sind ja eigentlich beides große Favoriten im Hause Freaks.
Der eine auch mehr als der andere.
Das ist nur die Frage, wer der eine und wer der andere ist. Ne?
Eben, aber das kannst du dir jetzt selber beantworten. Lass doch einfach chronologisch machen, weil erst waren ja diese Sporen dran.
Ja.
Von daher lass doch über die sprechen.
Ja. Die Sporen.
Ja.
War ja am Ende relativ deutlich, war nicht die ganze Zeit deutlich. Wie hat es dir denn allgemein so gefallen, gerade jetzt im Vergleich zu letztem Jahr mit jetzt eben Chris Paul? Nicht zu vergessen, Harry, ich treffe meine ersten fünf Würfe Barnes.
Ne?
Also.
Ja, also so richtig geil war es jetzt natürlich nicht. Man muss entschuldigend, glaube ich, erwähnen, dass der zweitbeste Spieler der Spurs halt nicht dabei ist mit Devin Vassell. Also das ist natürlich schon irgendwie ein relativ großer Verlust bei einem Team, was nicht so viele gute Spieler hat. Ja. Weil ich finde, so sein direkter Ersatz, Julian Champagne, war in dem Spiel der beste Spur. Also der hat ja eigentlich einen guten Job gemacht, aber du hattest sonst halt trotzdem irgendwie jetzt nicht die ganz große Dynamik auf dem Feld, sage ich mal. Es war nicht wahnsinnig viel Platz zum Operieren. Und auch Wemby, ne? Also wenn die Hälfte seiner Würfe Dreier sind, dann wird der Kollege die Erwartungen in diesem Jahr nicht unbedingt alle erfüllen. Also das war schon...
Vor allem, wenn er sie nicht trifft.
Ja, klar, aber auch, also natürlich trifft er die jetzt nicht. Der ist, man kann, glaube ich, zufrieden sein, wenn er in dieser Saison irgendwie auf 35% oder so kommt. Das sollte jetzt gerade halt nicht so ein großer Teil seiner Wurfdiät sein. Und ich finde, man hat in dem Spiel schon gemerkt, dass das schwierig war, so dieses Two-Man-Game mit Paul und ihm aufzuziehen, wo man ihn dann halt mal irgendwie so wirklich einen Weg zum Korb irgendwie hätte freimachen können. Also die Mavs haben das auch ganz gut gemacht, dass sie ihn halt physisch bearbeitet haben, dass sie irgendwie immer so ein bisschen geschoben haben, ihn von seinen Spots wegbekommen haben. Und so sah es dann, finde ich, offensiv teilweise schon ähnlich aus wie im letzten Jahr. Also halt einfach mit relativ wenig Platz, relativ wenig Struktur und halt mit einer miesen Wurfauswahl von Wemby, muss man auch dazu sagen. Auch wenn er ein paar schöne Dinger ja auch getroffen hat. Aber der Großteil der Würfe waren jetzt halt nicht irgendwie die leichten Abschlüsse, die man sich erhofft, wo man auch denken sollte, gegen viele Teams und also mit ein bisschen mehr Reps wird er wahrscheinlich auch mehr von diesen leichten Würfen bekommen. Aber jetzt war es halt nicht so. Und dann kommt halt auch so ein 5 von 18 Spiel da, glaube ich, mal heraus.
Ja, und ich meine, wie du sagst, also die Mavs haben es ja wirklich gut gemacht. Also sowohl, was jetzt gegen Wemby angeht, also die direkte Defense gegen ihn, als auch was es verhindern eben, das so von Pässen nach innen irgendwie angeht. Und damit war das halt so ein bisschen neutralisiert irgendwie. Und ich meine, er hat trotzdem so die ein oder andere Möglichkeit, hat dann auch leichte vergeben. Aber ich fand es gerade so, ich fand Lively sah echt gut aus gegen ihn. Irgendwie, es gab ja, ich glaube, was das erste Duell, bei dem Wemby so ein bisschen unter Lively durchtaucht und ihn dann so reinlegt. Aber danach dann...
Ja, einmal hat er ihn im Post bekommen.
Genau. Und sonst hat Lively gut dagegen gehalten und ist halt nicht irgendwie auf irgendwie Pumpfakes reingefallen und sowas und hat eigentlich da echt, hat das, ja, keine Ahnung. Also hat es ihm da extrem schwer gemacht und ihr merkt es irgendwie auch im Verbund. Dann gab es ja irgendwie mal so eine Phase kurz, da hat dann Kleber gegen Wemby gespielt, halt physisch natürlich deutlich kürzer, aber hinten, ich weiß nicht, ob es Gafford oder Lively waren, oder hat es halt einen Roma eben dahinter, der dann noch kommen konnte und irgendwie hat Dallas so den Spurs schon relativ schwer gemacht. Gerade so fand ich den Ring haben sie, oder die Zone haben sie echt relativ gut dicht bekommen. Und wie gesagt, Champagne hat es draußen genutzt, aber sonst war halt irgendwie war es dann für San Antonio, auch wenn es San Antonio am Anfang geführt hat, weil wir kommen ja gleich noch auf die Mavs, da lief es jetzt offensiv am Anfang auch nicht ganz rund, aber...
Ja, aber auch einfach, weil Doncic nicht Preseason gespielt hat und in der ersten Halbzeit...
Er hat gar nichts getroffen hat.
Genau, und in der zweiten Halbzeit dann schon und dann war es auch schnell deutlich.
Ja. Und genau, also von daher war es, ich weiß nicht, Dallas hat, ich fand es halt interessant, dass Dallas also wir haben in Dallas Defense auch so ein bisschen besprochen in der Offseason, wie das jetzt mit Clay aussieht. Clay hat, ich meine, er wird jetzt nicht mehr den besten Wing des Gegners verteidigen, aber er hat halt immer noch schnelle Hände und die hat er eingesetzt.
Und sagen wir mal so, gegen die Spurs, also gegen diese Spurs kann er ruhig den besten Wing des Gegners verteidigen, weil so viele gute Wings haben sie ja nicht, wenn Vassell nicht dabei ist. Also das ist ja in dem Fall dann nicht so dramatisch. Ja, nicht der größte Test für die Flügelverteidigung.
Für die Flügelverteidigung war es nicht, genau. Man hat aber gesehen, dass Dallas es irgendwie schafft, so ein bisschen Richtung Zone zu funneln und da dann halt dicht zu machen. Das war...
Ja. Ja, die Brummer waren präsent. Also die waren in den Playoffs präsent waren, die waren jetzt auch präsent auf jeden Fall.
Und Lively zwar nicht gestartet, aber deutlich mehr Minuten gesehen als Gafford und die auch, würde ich sagen, relativ überzeugend genutzt, oder?
Ja, saugut. Also irgendwie finde ich es zwar weird, dass sie dran festhalten für den Moment, so mit diesem Gafford startet und Lively kommt von der Bank. Aber also solange die Minutenverteilung so ist, passt es für mich auch irgendwie. Und er hat einen echt guten Job gemacht, war wieder irgendwie dieses Energielevel, mit dem er spielt, auch gerade so am offensiven Brett, ist halt immer wieder krass. Mhm. Defensiv ist er halt echt eine Präsenz. Er hat ja auch 6 Assists, also immer wieder irgendwie sehr gute Entscheidungen getroffen. Es war jetzt nicht so das Spiel, wo sie zig Lobs versenkt haben, wie das ja in den Playoffs teilweise der Fall war, bis sie dann gegen Boston gespielt haben, aber ich denke mal halt auch wegen diesem Wemby-Faktor. Also ja, ich finde, die Mavs haben das ganz gut geschafft, irgendwie offensiv an Wembys Einfluss so ein bisschen vorbeizuspielen, wo man auch direkt gesehen hat, dass so dieses verbesserte Spacing, glaube ich, dazu beigetragen hat. Und insofern, ja, also Lively hat sich da sehr gut eingefügt eigentlich. Ich bin echt gespannt, wie viel größer seine Rolle noch werden kann, auch gerade offensiv, aber macht er auf jeden Fall Laune. War auch ein bisschen wie letztes Jahr beim Auftaktspiel, weil da hat Lively auch gegen Wemby eigentlich, also war der beste Rookie-Center auf dem Feld, zumindest statistisch.
Stimmt, ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Es scheint so ein bisschen, als ist er extrem heiß auf die Saison oder auf eine Saison. Aber sehr, also ich finde halt auch diese Energie schon immer sehr geil. Es gab ja die eine Aktion, als er geblockt wurde von Wemby und dann halt hinterher sprintet und gleich den Steal holt. Und ja, das sieht sehr gut aus. Und Clay sah auch sehr gut aus. Gleich den ersten Wurf getroffen, ersten Dreier getroffen und zwischenzeitlich da mal ganz kurz ein paar daneben gesetzt. Aber am Ende, glaube ich, sechs Dreier hat er am Ende getroffen.
Sechs von zehn,
genau. Sechs von zehn. Und Luca ist irgendwann nur noch abgedreht, wenn Clay abgedrückt hat, weil er wusste, geht eh rein. Und damit Debüt geglückt, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also ich finde auch, dass man das wirklich die ganze Zeit gesehen hat, dass so diese Präsenz von ihm, die macht schon einen Unterschied auf jeden Fall für die Stargards. Also was ja auch zu erwarten war, natürlich. Aber da müssen sich Teams echt erstmal noch drauf einstellen. Ich fand es auch erschreckend, wie oft er dann ganz frei war an der Dreierlinie.
Ja, ja, ja.
Und man sich da halt auch irgendwie denkt, so, das ist halt schon ein Typ, da müssen sich Leute jetzt erstmal dran gewöhnen, dass der jetzt in diesem Team spielt und dass man da irgendwie für planen muss, weil das ja jetzt einfach immer noch nicht der Typ ist, dem du offene Dreier geben willst. Und in dem Spiel war schon der Großteil von den 10 Dingern, die er genommen hat, war ja echt weit offen. Aber das ist einfach auch eine Herausforderung, weil man halt in der Regel auch sagt, wenn es jetzt Doncic ist, du musst ja irgendwie Hilfe schicken. Nur eben halt von den richtigen Leuten. Und das dafür wiederum kann Dallas natürlich auch gut planen. Und das erweckt offensiv schon auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke mehr Möglichkeiten für die Mavs.
Man kann ja mal in OKC anrufen, wie das ist, dass man die richtigen Leute dann zur Hilfe schickt. Aber da können wir gleich noch drüber sprechen.
Also ganz kurz, ne? Shai Gilgeous-Alexander, der letztes Jahr irgendwie Siebter bei der Defensive Player of the Year Wahl wurde, hat irgendwie viermal von Michael Porter Jr. An der Dreierlinie ausgeholfen, so dass der dann komplett freien Dreier hatte.
Ja.
Shai, was macht, also vor allem bei den Nuggets, es gibt ja im Moment nur zwei Leute, von denen man nicht aushelfen darf. Ja. Alle anderen, sehr gerne, mach ruhig. Scheißegal, die können auch das ganze Spiel überstehen. Dann nicht von Michael Porter Jr. vielleicht, aber egal.
Es war heute ja egal.
Es war egal, ja.
Es war egal. Das war vielleicht einfach mal so, nur mal zum Test. Ein bisschen
das hat mich trotzdem ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe. Vor allem mehrfach. So.
Ja. Zurück zu den Mavs. Ja, von Clay aushelfen ist nicht die beste Idee, aber es ist halt auch einfach blöd, wenn Luca dann irgendwann seine Würfe trifft. Und Kyrie kam ja auch relativ solide rein, hat jetzt nicht dominiert oder so, aber nach dem Handbruch im Sommer war es trotzdem ein solider Auftrag. Jaden Hardy kam dann noch rein. Hat so am Anfang, als die Würfe gerade bei Luca noch nicht so fallen wollten, hat dann auch ein paar Dreier getroffen, hat damit irgendwie das Feld geöffnet. Und wie du sagst, also man merkt definitiv, dass da jetzt irgendwie deutlich mehr Platz ist und sie sich deutlich freier bewegen können mit Clay. Also auch dadurch, dass es ist ja nicht so, dass Clay irgendwie in der Ecke steht und nur sein Gegenspieler nicht aushelfen darf, sondern dadurch, dass er sich halt auch permanent bewegt, ist ja irgendwie, muss die Defense ja, also da sein Gegenspieler sowieso, aber okay, mit einem Auge, wo ist denn der Kollege noch? Und das hat dann schon so ein bisschen, also natürlich auf einem anderen Setup und so, aber halt, wenn du drei solche Offensivspieler hast, so ein bisschen Züge wie damals mit Curry und Durant. Wie gesagt, andere Spieler und auch noch anderes Level vielleicht. Aber im Prinzip, du hast halt zwei extrem gefährliche erste Optionen und dann kommt halt der Kollege, der dir halt wirklich jeden Dreier reinschießen kann im Endeffekt, wenn es jetzt sein soll. Und das, wie du sagst, also ich glaube, da müssen sich Defenses A drauf einstellen und B ist dann die Frage, wie gut sie sich drauf einstellen können. Weil du dann eben auch noch Lively hast, mit dem sie halt ein Pick and Roll laufen können oder der Richtung Ring entweder abrollen kann oder dann den Pass spielen kann. Und dann ist das schon. Und PJ Washington kann ja auch einen Dreier treffen. Er hat jetzt, ist vielleicht teilweise ein bisschen Hit or Miss, aber im Endeffekt dann so diese Aufstellung ist offensiv schon extrem gefährlich. Hat man schon in Ansätzen gesehen, obwohl es bei Luca nicht optimal lief am Anfang.
Ja. Ja, absolut. Also was die Offense angeht, sind sie durch diese Offseason mit Sicherheit besser geworden.
Ja. Defensiv, hast du schon richtig gesagt, wurden sie jetzt nicht so zu 100% auf die Probe gestellt, zumindest was ihre Schwachstellen angeht. Hast du sonst noch irgendwas aus dem Spiel, was du unbedingt loswerden willst?
Nee, eigentlich nicht.
Ja, lass doch mal direkt rüber schippern nach Denver. du hast ja schon ein bisschen gepöbelt Richtung Shay.
Ja, also der sonst natürlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber das fand ich trotzdem wild.
Ja, das war ein bisschen wild. Ich meine, gleichzeitig gab es schon auch Szenen, in denen er dann irgendwie zwei Pässe theoretisch weg war gegen Brown und dann halt ausgeholfen hat und haben sie halt hochrotiert und haben es dann so geschafft, dass am Ende Westbrook den Dreier dann aus der Ecke genommen hat. Also es war dann schon, teilweise war es okay, vielleicht ist. Aber ja, gut.
Es ist auch nicht schwer, wie gesagt. Ne? Ja, also wenn da Christian Brown und Aaron Gordon und Russell Westbrook und Peyton Watson, wenn die da alle eingesetzt werden, du hast die ganze Zeit super viele Möglichkeiten, ja. Leute, von denen du aushelfen kannst. Ganz easy.
Wie fange ich jetzt an? Kannst du mir erklären?
Kannst du mir wahrscheinlich erklären, nicht, wenn du so oder, fragst.
Aber. Nee, oder hast du eine Erklärung dafür, weshalb, also ich meine, Julian Strouth hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht. Auch der Dreier ist jetzt nicht mega, ist jetzt nicht gefallen, aber warum Strouth nie mit den Startern gespielt hat?
Hat mich auch gewundert. Also, weil ich einfach auch, und das habe ich ja in der Offseason auch schon gesagt, ich finde diese Starting Five mit Brown, die funktioniert für mich, Stand jetzt, einfach nicht so richtig. Also, weil da einfach nicht genug Leute drin sind, die werfen können. Und klar, der kann sich irgendwie Offball gut bewegen, der ist ein guter Athlet, der hat auch ein gutes Spiel gemacht, ne? Also, der hat 8 von 15 aus dem Feld getroffen und so. Der war aktiv, der hat ein paar Mal so Backdoor-Cuts gehabt, wo er dann gefunden wurde und so. Aber es ist für Teams einfach in diesem Setup zu leicht, sich zu überladen Richtung Jokic, was ja hier auch passiert ist. Und da sehe ich auch nicht unbedingt, wie man dieses Problem lösen soll, wenn man zwei eigentlich Non-Shooter in der Starting Five mit drin hat. Und Jamal Murray washed ist. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Aber ich denke mir halt schon auch immer so, Strouth ist zumindest Stand jetzt von den Leuten, die sie sonst so im Kader haben, wahrscheinlich derjenige, der am ehesten so dieses Rollenprofil von einem tatsächlichen 3-and-D-Shooting Guard erfüllen kann. Eigentlich brauchen sie halt händeringend einen. Ich dachte so während dem Spiel die ganze Zeit, Aaron Wiggins wäre ein riesiges Upgrade für die Starting Five, wenn der für Denver spielen würde. Und der ist bei OKC irgendwie der 8. oder 9. Mann, wenn die alle Leute beisammen haben. Das ist halt schon, die Unterschiede sind schon gravierend. Und sie haben, glaube ich, Stand jetzt nicht den perfekten Fit für diesen 5. Starter. Aber Strouth ist vom Rollenprofil zumindest am ehesten jemand, der da hinkommen kann. Natürlich ist er auch noch nicht so weit, weil er eigentlich ein zerfahrenes und von Verletzungen geprägtes Rookie-Jahr hatte. Aber also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn wir im Lauf der Saison irgendwann den Switch haben, dass er halt in der Starting Five ist. Aber dass man es so erstmal nicht ausprobiert hat, fand ich auch komisch. Gleichzeitig, es wurden viele Leute eingesetzt. Es war eh noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die da bisher schon irgendwie alles genau wissen, wie sie es spielen wollen. Ja. Aber würde ich jetzt mal nicht davon ausgehen, dass das so bleiben wird, dass man den nie irgendwie mit den Startern komplett sieht.
Würde ich jetzt auch nicht. Aber gerade weil sie halt viel ausprobiert haben, gerade weil so ein bisschen halt, weil alles noch so ein bisschen in der Schwebe ist, hat es mich gewundert, dass wir das jetzt gar nicht gesehen haben. Weil es halt für mich auch am interessantesten klingt, zumal er ja halt auch defensiv teilweise ganz im 1 gegen 1, also klar, er ist halt schmächtiger als Brown, das heißt, er kann jetzt nicht so physisch dagegen halten. Aber er hat sich, fand ich, defensiv gut bewegt jetzt im 1 gegen 1. Also hat es irgendwie geschafft, Gegenspieler teilweise vor sich zu halten, irgendwie Würfel zu contesten, hatte dann auch so ein bisschen Pech, dass seine Gegenspieler gerade dann irgendwie wirklich schwere Würfe gegen ihn getroffen haben. Aber ich hatte schon so den Eindruck, dass es aus der Perspektive funktionieren könnte und dass er da vielleicht nicht so viel oder natürlich was herschenken würde im Vergleich zu Brown, dass er, was jetzt dieses Cutting angeht, was herschenken würde im Vergleich zu Brown, aber das halt schon mehr gehen könnte irgendwie. Es war halt offensiv, weil es da teilweise ein bisschen hektisch fand ich jetzt, bei ihm jetzt, bei Strong. Vielleicht ist das irgendwie auch noch so ein Ding, aber vielleicht könnte es auch helfen, da an der Seite von Jokic und Murray zu spielen, weil du hast gesagt, auch es war für Jokic wahnsinnig eng, war es definitiv, es war auch für Gordon eng, irgendwie was seine Cuts so oder aus dem Dunker-Spot und so angeht. Es war aber auch für Murray eng und gerade für Murray, der irgendwie seinen Rhythmus finden muss, ist es natürlich nicht schlecht, wenn er so ein bisschen mehr Platz um sich rum hat. Und deshalb, ja, hat es mich einfach irgendwie nur überrascht. Also es gab ja auch, interessant war auch das Lineup mit Murray, Strouth, Westbrook, Watson und Saric, fand ich. Weil es war jetzt irgendwie, es ist irgendwie klein, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig offensiv, nicht wahnsinnig gefährlich. Also es ist irgendwie ein komisches Lineup gewesen, weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut.
Und ja.
Willkommen bei der Nuggets Bank.
Es ist ein bisschen, es ist nicht so einfach. Und wie du sagst, Brown hat ein gutes Spiel gemacht, ist halt nur die Frage, wie gut er da reinpasst. Und eigentlich finde ich dann vielleicht, das ist für mein Empfinden, nicht, dass ich jetzt irgendwie denke, ich könnte den Job besser als Michael Malone, nur wenn ich so drüber nachdenke, habe ich mir gedacht, okay, es ist vielleicht sinnvoll, dass dann man ja, weiß ich nicht, probiert mit Brown so ein bisschen rum, was Fitz angeht, kannst du ja mit jedem machen, aber Sprouter ist halt so ein bisschen derjenige, der das Feld ein bisschen breiter macht für die Starter, weil das ja diejenigen sind, die dich tragen sollen im Endeffekt. Aber wie gesagt, das ist das erste Spiel und da kann sich noch viel tun. Sonst OKC, wie hat's dir so gefallen? Chat einen ganz guten Job gemacht?
Chat hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, also der wirkte auch ein bisschen kräftiger irgendwie. Also auch, ich hatte das Gefühl, wobei ich da das vielleicht auch noch mal überprüfen muss mit Vergleichsbildern aus dem letzten Jahr, aber dass so sein Handle beim Driven mir ein bisschen besser aussah, also ein bisschen kontrollierter. Gute Abschlüsse, obwohl der Dreier ja nicht gefallen ist, aber alles andere ist gefallen. Also auch diese eine Sequenz, wo er hinten einen abräumt und dann den Transition Dunk auspackt, ich glaube, über Watson war es. Das sah schon ganz gut aus. Also ich dachte mir auch, gerade nachdem man dann jetzt so diese Spiele Back-to-Back ansieht, alle Leute sind ja irgendwie sicher, dass Wemby Defensive Player of the Year wird. Wir haben ihn auch beide gepickt.
Ja, aber ja.
OKC hat eine sehr gute Chance, die beste Defense der Liga zu stellen. Sie haben natürlich auch viele Kandidaten. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen habe ich da jetzt auch von Anfang an nicht irgendwie auf einen Spieler von ihnen gesetzt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Hartenstein mitspielt, dass Holmgren dann etwas weniger heraussticht als in diesem Spiel. Aber in diesem Spiel fand ich ihn defensiv schon auch echt verdammt gut.
Ja.
Also vielleicht ist das schon auch jemand, den man da so zumindest auf dem Zettel haben sollte. Und auch offensiv war er echt, also hat mir das sehr gut gefallen von ihm. Wirkte irgendwie sehr, sehr kontrolliert und konsequent. Und also von seinen Zweiern hat er fast alles getroffen.
Ja. Ja, eben. Und hat Wege gefunden, ohne seinen Dreier offensiv extrem gefährlich zu sein. Und halt eigentlich permanent, wenn er auf dem Feld war. Was du sagst, also zur Defense, den Gedanken hatte ich auch. Ja, also sehr, sehr präsent und erdrückend teilweise. Und hat Denver schon maximal schwer gemacht. Also auch Jokic. Das war schon relativ beeindruckend. Ja, und sonst, wir haben halt das Potenzial OKCs haben wir ja durchgekaut. Und man hat's jetzt halt gesehen. Also gerade was
ja.
Also wie, ich meine, sie spielen schon defensiv sehr physisch, ne? Merkt man schon. Es gab ein Ding, relativ am Anfang hat Denver ja relativ schnell gespielt einfach oder hat versucht, schnell zu spielen. Ich glaube, dort hat dann Jokic halt einfach mal ganz kurz beim Fastbreak einfach mal kurz festgehalten, wurde jetzt nicht abgepfiffen. Aber so, okay, sie loten schon aus, wie viel die Refs erlauben. Physisch. Also da sind sie schon, da haben sie auch die richtigen Kandidaten dafür und das machen sie auf jeden Fall schon. Also keine Kritik. Also war nur so ein genau.
Ja, vollkommen zu Recht. Und ihr Aktivitätslevel ist immer hoch, deswegen forcieren sie ja auch unfassbar viele Turnover immer.
Genau.
Das war schon gut zu sehen, auch für ein ja normalerweise smartes Team wie Denver, auch wenn da, wie gesagt, muss man eingestehen, dass sich da gerade auf der Bank irgendwie einiges noch finden muss und so, aber auch die hatten halt ihre Schwierigkeiten mit der Aggressivität und dann hattest du also wie in jedem Spiel auch relativ viele Breakaway-Möglichkeiten halt dann für die Thunder, wenn sie einen Turnover bekommen haben und dann halt vorne durchfahren. Das macht sie halt einfach auch aus. Abgesehen davon, dass sie die fieseste Rotation der gesamten Liga haben.
Die haben sie. Und sie können sich erlauben, nur 8 von 36 Dreiern zu treffen, weil der Gegner halt nur 7 von 38 Dreiern trifft.
Ja.
Das war natürlich. Man hat schon gesehen, dass Denver gern mehr Dreier werfen oder jetzt mehr Dreier werfen will. Es ist halt nicht das richtige Personal da, um diese Dreier dann auch zu treffen.
Ja, es blieb ihnen halt ja auch oft nichts anderes übrig, ne? Also weil der Ball halt irgendwie sich bewegt hat und irgendwann kam die Offense dadurch zum Erliegen, dass dann zum Beispiel Brown oder Westbrook halt komplett frei an der Dreierlinie waren. Alles andere war irgendwie zu, da muss ja jemand werfen. Aber damit kann die gegnerische Defense dann natürlich auch gut leben, wenn das halt dann das die Leute sind, die Dreier nehmen. Selbst wenn Westbrook dann mal ein Spiel hat, wo er 3 von 6 trifft, statt jetzt in diesem Spiel 1 von 6, ist das ja trotzdem eine Art von Offense. Also wenn das der Outcome ist, damit kann ja jedes gegnerische Team halt leben. Oder wenn es Peyton Watson ist, der 0 von 4 hatte jetzt.
Ja, und teilweise auch. Also ich finde es halt schon mal krass, wenn die Dinger, also weißt du, wenn die Dinger auf den Ring klatschen, okay, aber irgendwie so ein, wo der Ball so ein weiter Airball, der auch noch ein bisschen rechts ist, so halb aus der Ecke, das finde ich dann für NBA-Verhältnisse nicht mehr so, wow, okay. Das ist immer noch Work in Progress quasi, der Wurf.
So ein bisschen, ja.
Ja.
Nur, dass dieser Progress vielleicht nicht abgeschlossen wird.
Vielleicht nicht.
Jemals.
Anders als bei Mikal Bridges. Der wird irgendwann abgeschlossen.
Aber vielleicht. Ja, wär gut für Mikal Bridges.
Und für die Knicks auch.
Ja.
Wie gut hat dir Westbrook allgemein so gefallen? War es die typische Russ-Experience? Oder wie fandst du ihn so?
Ich fand, er hat ein paar Sachen gut eingebracht. Also teilweise hatte er so Drives, die ganz gut waren, Lücken gerissen, hat mit einer gewissen Energie gespielt. Es ist halt wenig reingefallen. Und das ja kommt halt auch irgendwie dazu, teilweise halt auch irgendwie so, hat er auch einfach blöde Entscheidungen getroffen, wo man denken soll, Russ, du bist jetzt seit 50 Jahren in der Liga. Irgendwann kannst du auch wissen, ja, dass irgendwie, wenn noch 8 Sekunden auf der Uhr sind und du die Zeit runterspielen kannst, dass du nicht unbedingt dann werfen musst, damit das gegnerische Team nochmal die Chance hat, auch noch einen Wurf zu nehmen. Da könntest du auch einfach das Viertel enden lassen. Da denkt man sich halt schon so, das weißt du doch, das muss doch nicht sein. Aber naja, nee, insgesamt fand ich, man hat schon gesehen, es gibt, glaube ich, Sachen, die er positiv beitragen kann für das Team. Aber also so wie es jetzt gerade ist, ist seine Rolle vielleicht auch schon fast zu groß, weil halt einfach von der Bank so wenig kommt, weil die Bank irgendwie so bieder wirkt. Und ja, so sagen wir mal, insgesamt hat dieser Auftritt von allen Nuggets auf jeden Fall noch viel Luft nach oben gelassen. Das sah jetzt noch nicht so richtig geil aus. Das sah in der Preseason auch schon nicht gut aus.
Ja.
Man muss da jetzt auch nicht in Panik geraten oder so, aber der Kader ist schon irgendwie komisch, wenn man bedenkt, dass sie letzte Saison die niedrigste Dreierrate hatten und man jetzt eigentlich in der Offseason eher nichts dagegen getan hat, sondern im Gegenteil und so dieses Spacing-Problem, was schon da war, eigentlich vergrößert hat. Das ist halt schon irgendwie ein reales Problem. Mal gucken, wie sie damit umgehen oder welche Lösung sie da vielleicht irgendwann finden.
Das wird sehr interessant.
Und man darf auch gleichzeitig nicht zu kritisch sein, nur ganz kurz, weil das natürlich, also OKC hat vielleicht das größte Defensivpotenzial von allen
auch
Teams.
Das
darf man nicht vergessen, aber es sah halt trotzdem einfach nicht so richtig geil aus.
Genau, man lässt sich da genauso wie bei den Knicks dann irgendwie schnell locken, aber wenn du halt gegen den wahrscheinlich...
Gut, bei den Knicks, da sind natürlich auch alle Sachen sehr real.
Da ist halt sehr real und ist eigentlich auch alles verloren. Also ja, können eigentlich den Garten zuschließen und noch schon mal in Urlaub fahren, weil...
Der Garten muss ja eh bald umziehen.
Was, der Garten muss umziehen?
Der Garten muss umziehen.
Warum muss der Garten umziehen?
Weil da die Station erneuert wird und deswegen dieses Gebäude tatsächlich da nicht mehr ewig stehen kann. Eigentlich hieß es sogar mal, das soll irgendwie schon nächstes Jahr schon passieren oder wurde jetzt irgendwie so
nochmal
verlängert.
Aber okay. Ja,
der Madison Square Garden ist ja schon in seiner Geschichte auch ein, zwei Mal umgezogen und steht wohl mal wieder an.
Wo zieht er denn hin?
Wenn ich dir das jetzt aus dem Kopf sagen könnte, dann wäre ich aber
auch verrückt. Ja, was passiert, was machen die dann?
Da kommt Godzilla und der hebt das Ding halt einfach hoch.
Ja,
der und dann geht er ein paar, oder? Blöcke weiter runter und da stellt er das Ding dann wieder hin. Und dann können sie ganz normal weitermachen.
Okay. Während sie spielen oder muss da Pause sein?
Ja, während Josh Hart gerade versucht, einen Dreier zu werfen.
Okay. Da müssen aber aufpassen, weil der Backstein könnte eine Erschütterung geben. Nicht, dass er das Godzilla dann fallen lässt.
Ganz genau. Da müssen sie aufpassen.
Ja, das ist gefährlich. Ich lese mir das mal durch, Frags. Du bist mir da keine große Hilfe, was Infos über den Umzug des Gardens angeht.
Nee, weil, also so im Detail weiß ich es auch nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich war ja im Februar in New York und habe das da so gehört und war
dann
so,
hast du nicht mehr gefunden.
Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann hatte ich mir dann aber irgendwas dazu durchgelesen und das stimmte dann auch.
Okay. Ja, vielleicht kommen wir eigentlich
aber es war vielleicht auch nur Fox News. Ich weiß es nicht mehr.
Ja. Fährt einfach dann ein riesiger Truck durch New York und fährt den Garten dann halt irgendwie irgendwo anders hin.
Ja, ich meine, hast du mal Stirb langsam 3 gesehen? Da transportieren sie ja auch ganz viel durch die Stadt. Vielleicht wird es ungefähr so laufen.
Genau. Hoffentlich legen sie aber nicht erst in Schutt und Asche, wie bei Stirb langsam 3. Um dann Goldbarren transportieren sie dann, gell?
Ja.
Spitzenfilm auch.
Schon. Nicht so richtig gut gealtert, aber trotzdem auch sehr gut.
Ja, so ein bisschen, ja, also ein paar fragwürdige Dinge. Aber gut. Nicht fragwürdig ist die Vertragsverlängerung für Aaron Gordon, oder?
Smart, ja.
Oder? Ja. 4 Jahre, 133 Millionen.
Ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht wahnsinnig nicht viel dran kritisieren. Der passt da schon gut rein, der spielt da sehr schön mit vor allem Jokic zusammen. Ich bin halt, also im Moment echt ein bisschen, sind meine Fragezeichen, was die Nuggets ein bisschen größer in Sachen Murray und Porter irgendwie, wie es dort so weitergeht. Ich meine, Murray haben sie ja auch irgendwie die volle Summe gegeben und ich hoffe sehr, dass er sie wieder rechtfertigt. So, ich mache ein bisschen Sorgen um ihn, ganz ehrlich.
Musst du nicht.
Bin ich ehrlich.
Der macht das.
Und bei Porter steht ja irgendwann wahrscheinlich auch schon die nächste Verhandlung an. Da gehe ich mal nicht davon aus, dass es dann wieder Richtung maximale Summe geht, weil da wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, dass das kein Max-Player ist, aber wie dann die, wie es dann aussehen wird, mal schauen. Es ist aber, glaube ich, erstmal eine gute Sache, dieses Quartett halt zusammenzuhalten und alles drumherum mal gucken. Aber also jetzt einfach so diese Gordon-Extension, die passt ja.
Oder sie machen aus Porter zwei Spieler.
Ja, vielleicht.
Zach LaVine und Dorian Finney-Smith in einem 3-8-Team-Trade. Warte ab.
Klar, Zach LaVine, der sogar noch mehr verdient und noch weniger ein Max-Player ist. Klasse Idee.
Aber der bewiesen hat, wie heiß er laufen kann in New Orleans im ersten Spiel.
Okay, das habe ich mir nicht angeguckt. Da musst du mir jetzt erzählen, was du gesehen hast von deinen Bulletten.
Oder von meinen Bulletten. Es war wieder hervorragend. Ballverluste, ja, richtig gut.
Ballverluste hast du
gesehen. Ja, war richtig gut. Patrick Williams. Ich ziehe noch nicht aus. Also ich habe meinen Platz auf Patrick Williams Island habe ich noch, aber ich habe schon wieder ein paar Dinge gesehen, die ich halt auch in Jahr 2 gesehen habe. Also die so Sachen wie clumsy Ballverluste, weil ganz schlecht gedribbelt. Sachen wie nicht so richtig, ja, einfach so ein bisschen diese Unsicherheit auf dem Feld, so was er genau machen soll. Soll er jetzt attackieren? Also einfach so diese fehlende Decisiveness, um einen wunderschönen Anglizismus zu nehmen, ist halt immer noch da. Und dann halt einfach so, wirklich so, halt so clumsy Geschichten, also so, wo du sagst, okay, das also war jetzt einfach ungeschickt. Und es kommt halt immer wieder und halt und so der Input war halt dann sonst auch einfach nicht so groß. Dann gab es wieder so ein Ding, wo er hatte in seiner Rookie-Saison, hat er das Ding gemacht, wo er einfach so, weißt du, noch nie gestartet am College, kommt in die NBA, muss den besten Gegenspieler des Gegners verteidigen, kriegt vorne irgendeinen Pick gestellt, geht zwei Schritte rein, Pull-Up-Jumper wie Kawhi, schweißt ihn rein, verzieht keine Miene, geht hinter, verteidigt wieder. Und du hast dir so gedacht, okay, der Typ ist irgendwie eine Maschine. Und das hat er einmal gemacht, genau das macht er halt irgendwie seit Jahr 2 irgendwie nicht mehr. Und es sah jetzt auch wieder nicht so richtig geil aus, muss ich sagen. Josh Giddey, der Wurf fiel nicht, weder von draußen noch von der Freiwurflinie, hat ein paar ganz gute Sachen gemacht. Ich weiß noch nicht genau, wie mir das gefällt mit Coby White abseits des Balls, weil es schon sehr viel LaVine war. LaVine ist halt im zweiten Viertel richtig heiß gelaufen. Das meine ich ja, da hast du halt wieder gesehen. Und deswegen glaube ich halt auch, ich bin wieder so ein bisschen an dem Punkt, in der richtigen Situation kann LaVine schon ein wertvoller Spieler sein, einfach weil er, wenn er nicht muss, sondern darf, weißt du? Und gerade deswegen rede ich auch wieder von Denver. Also ich glaube auch nicht wirklich, dass das passieren wird. Aber wenn er jetzt von Jokic gefüttert wird und nebendran noch Murray spielt, der ja nicht washed ist, sondern ja wieder zurückkommt, wie wir alle wissen, dann kann er da so als Floor-Spacer, der sowohl von draußen werfen kann, der auch mal halt dir eine Possession retten kann, wenn es jetzt nicht geht, also wenn jetzt, da kann OKC nicht absinken zum Beispiel, kann er wertvoll. Ich sage nicht, dass es so wird, aber ich würde es gerne mal sehen. Ja, sonst muss ich sagen, er hat bei dem Bus, nicht jetzt bei dem Bus, sondern mir hat Brandon Ingram sehr gut gefallen. Zion hat ja nicht gespielt, weil Zion war krank. Und Brandon Ingram hat irgendwie einen guten Mix gefunden. Also hat irgendwie, ging immer wieder Richtung Zone, hat versucht, so ein bisschen tiefer zu gehen, hat aggressiv gespielt, hat sich jetzt nicht auf der Stelle gedribbelt lang und dann irgendwie einen schweren Wurf am Mann genommen. Teilweise hat er das gemacht, aber er kann die ja auch treffen. Er hat schwere Würfe getroffen, er hat auch Pull-Up-Dreier genommen. Also er hat irgendwie so ein bisschen, also sein Spiel irgendwie gefühlt ein bisschen mehr variiert und war irgendwie heiß. Also es war jetzt nicht so das Gefühl so, die wollen mich hier nicht haben und eigentlich kotzt mich das alles an und leckt mich an am Arsch. Sondern es war eher so, okay, ich zeige euch mal so ein bisschen, dass ich durchaus wertvoll sein kann. Oder dass ich wertvoll sein kann, dass ich einfach eigentlich ein sehr, sehr guter Offensivspieler bin. Also es fand ich eigentlich, hat mir ganz gut gefallen. Daniel Theis hat auch einen guten Job gemacht. Also sowohl defensiv als auch offensiv, so als Rollman, auch mit seinem Passing, hat es immer wieder geschafft, irgendwie gut dann Richtung Zone zu kommen und sah ganz gut aus. Yves Missi hat mir auch gut gefallen. Rookie Center. Also auch als Rollman. In der Defense sehr, sehr aktiv gewesen, beweglich, am Brett gut, hat irgendwie auch einen ganz guten Touch am Ring gehabt. Vielleicht haben sie da einen, der auf Sicht ganz wertvoll sein kann. Das war's so ein bisschen. Und natürlich, leck mich am Arsch, Billy Donovan, Matas Bozelis, 5 Minuten.
Ja gut, da sind halt auch viele etablierte Stars vor ihm.
Die unbedingt spielen müssen.
Ja, die unbedingt spielen müssen.
Weil, ja.
Wenn du immer sagst, die müssen Levine ins Schaufenster stellen, ne, dann.
Ja, irgendwie sie hätten ja halt, wenn sie nach dem zweiten Viertel rausgenommen hätten, hätten sie direkt den Trade einfädeln können, wahrscheinlich. Weil da war Stock. Nein, soll jetzt auch nicht so gemein sein, aber ich weiß nicht, Bozelis war wenig. Julian Phillips hat mir auch noch ganz gut gefallen, aber Bozelis wieder noch 5 Minuten. War auch irgendwie nicht perfekt. Ja, gut, aber er ist halt ein Rookie und es ist ja auch egal. Also, weißt du? Es war vielleicht nicht optimal, aber es war integer, was er gemacht hat. Und darum geht es ja eigentlich.
Okay. Apropos integer, Shoutout, gute Besserung an DeJounte Murray, der sich die Hand gebrochen hat, ja. Weil wenn man für die Pelicans spielt, dann
ist das so, ja.
Dann ist halt scheiße.
Es ist eigentlich traurig. Ja.
Ja, es ist wirklich traurig. Ja. Irgendwie geht es da halt einfach nicht anders, aber natürlich sieht auch Ingram besser aus, wenn die anderen Forwards, die, wo man sich halt immer fragt, passt der zu denen, wenn die halt beide nicht da sind? Also wenn Zion nicht mitspielt und Trey Murphy auch nicht mitspielt,
ja.
Dass Ingram, wenn er so ein bisschen die Show schmeißen kann, eigentlich ein echt guter Spieler ist, das würden wir alle unterschreiben. Ich finde es immer so am spannendsten zu sehen, findet er irgendwann eine Art, um gut neben Zion zu passen. Aber wer weiß, vielleicht finden wir das nie raus, obwohl sie immer im gleichen Team spielen, weil sie nie gleichzeitig spielen.
Ja, genau. Wenn Zion wieder gesund ist, hat Ingram Husten.
Ja.
Und dann ist das, ja.
Sie wechseln sich einfach gegenseitig ab. Das ist ja. So wie mit Eltern eines Kita-Kindes.
ja, genau. So. So ist der. Der Locker-Room der Pelicans ist wie eine Kita.
Ja.
Einer ist immer krank. Einer hat immer irgendwas.
Irgendwie schon.
Und steckt die anderen dann auch irgendwie an.
Mindestens einer.
Trey Murphy war auch nicht dabei, leider. Wir müssen den Namen kurz aussprechen, weil er hat ja auch seinen Vertrag verlängert, was ja
genau.
Tendenziell schon gut ist, ne?
Ja. Also
4 Jahre 112.
4 Jahre 112. Finde ich, also die einzige Frage, was das angeht, ist ja echt seine Gesundheit, würde ich sagen. Weil wenn er zur Verfügung steht, dann ist er, finde ich, schon jetzt eigentlich ein Spieler, der die Summe, die er da dann jährlich bekommt, rechtfertigen kann oder ja. Also das auch tut. Und wenn wir davon ausgehen, irgendwann finden die Pelicans auf irgendeine Art und Weise doch noch einen Weg, ihn auch mal zum Starter zu machen und er bleibt gesund, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das sogar eher ein Schnäppchen-Deal ist für die NBA-Verhältnisse. Natürlich nicht wirklich ein Schnäppchen, bevor irgendjemand ja. Das falsch versteht, weil die Summe ist natürlich trotzdem hoch, aber ich glaube, der kann halt hat das Potenzial, ein guter Starter bis vielleicht Fringe All-Star zu werden. Und dafür ist es dann so anteilig von dem, was Salary Cap mäßig möglich ist, wäre das halt dann schon sehr gut. Dafür ja. Muss er jetzt halt dann irgendwann vielleicht mal gesund bleiben und auch mal gesund in der Saison reinkommen. Das wäre halt auch ganz
gut. Das würde helfen. Das würde auf jeden Fall helfen.
Aber dann, also für mich war das so von den Rookie-Extensions, die jetzt geschlossen wurden, so schon mit der beste Vertrag aus Teamperspektive, der abgeschlossen wurde. Wie du weißt, bin ich natürlich auch ein einigermaßen großer Fan von Trey Murphy. Aber das habe ich ja irgendwann auch schon mal erwähnt.
Hast du? Bin mir gar nicht mehr sicher.
Ich wusste es auch nicht, aber es könnte sein. Deswegen habe ich es einfach
mal. Ich höre nochmal alle alten Folgen durch, bis ich
mal.
Um das mal nachzuprüfen. Aber ich bin da zu 100% bei dir mit allem, was du sagst. Und sollen wir damit weitergehen zu einem Spiel, bei dem gleich 2 freshly extended former Rookies dabei waren?
Können wir machen.
Hast du da reingeguckt bei den Hornets und den Raketen?
Da habe ich reingeguckt.
Ja, siehst absolut. Du, das trifft sich ja hervorragend.
Das ist auch mit die größte Ansammlung von jungen Spielern, denen ich eigentlich ganz gerne beim Korbballspielen zusehe, die man so versammeln konnte. Und Dylan Brooks.
Ja,
der war auch da.
Ja, der war auch da. Hat auch wieder ein paar Würfe genommen, wo du gesagt hast, ach, Dylan Brooks.
Ja, aber bevor wir da über die Raketen sprechen, LaMelo Ball.
Oh ja.
Das Jausa. Spiel
steht vor Baulen.
Ja, aber ja, war echt.
Ja.
Baulen out of control. Wobei es eigentlich in control war für LaMelo-Verhältnisse. Das war jetzt nicht so ein Spiel, wo er die ganze Zeit irgendeinen wilden Quatsch gemacht hat, sondern er hat guten, kontrollierten Quatsch gemacht.
Ja.
Und wusste irgendwie die ganze Zeit, was er tut, hat kaum Fehler gemacht, hat tolle Pässe gespielt, hat von draußen, gut, 4 von 12 ist jetzt nicht überragend, aber die Würfe, die er genommen hat, waren überwiegend okay, fand ich. Er ist auch zum Ring gekommen, hat irgendwie so seinen Drive ein paar Mal ausgepackt. Also das war schon saugut.
Das war ein richtig gutes Spiel.
Einer der besten Spieler der ersten 3 Tage der Saison. Auf jeden
Fall. Ja, der stimmt. Also es war wieder so ein bisschen so die mitbeste Seite von LaMelo. Wie du sagst, halt einfach auch so in Kontrolle. Und wenn du halt einen Spieler mit so viel Gefühl fürs Spiel, wenn er dann kontrolliert noch spielt dazu und hat so ein bisschen seine wilde Seite ein bisschen zähmt, dann ist das dann kommen sehr viele gute Dinge bei raus. Und das hat den Hornets ja insgesamt gut getan. Also man war jetzt ja nicht zwingend davon ausgegangen, dass sie in Houston gewinnen. Auch wenn schon einige unkten, unter anderem Ole Freaks, dass die Saison der Hornets durchaus ganz gut sein könnte. Aber man hat schon gemerkt, so, sie sind halt sehr, sehr gut in ihre Sets gekommen. Also es sah schon nach geplantem Basketball aus. Und LaMelo hat das halt alles sehr, sehr kontrolliert angeleitet. Und das war durchaus beeindruckend zu sehen.
Und dann war die Raketenoffensive halt auch irgendwann in der zweiten Halbzeit echt ganz schön schäbig, muss man sagen. Also da ging nicht mehr so wahnsinnig viel zusammen. Es wirkte, finde ich, auch dann doch wieder ein bisschen zu sehr so, als würde jeder irgendwie so ein bisschen sein eigenes Süppchen kochen, als würde keine gemeinsame Suppe gekocht werden. Und wie wir alle wissen, ist es ja wichtig, dass die Zutaten in der Suppe gemeinsam kollaborativ da hineingepackt werden. Und das ist ja irgendwie nicht passiert. Und ich fand es auch vor allem interessant, dass eigentlich so der beste Spieler der Rockets ein Center ist und die Hornets am Ende aber damit zurechtkamen, Grant Williams auf der 5 spielen zu lassen und das kein Problem war. Weil der also physisch ganz gut dagegenhalten konnte und den ganz gut weg, finde ich, halten konnte von so seinen besten Abschlüssen. Ja, also bei den Rockets hat sich für mich so ein bisschen einerseits in dem Spiel die Hoffnung bestätigt, die ich habe, weil in Phasen macht es einfach mega Bock, dem Team zuzusehen, finde ich. Also auch so Jalen Green, was für Drives er dann teilweise wieder hatte, wie explosiv der dann teilweise ist, das macht halt schon Bock. Und Şengün hat ja auch eigentlich ein echt gutes Spiel gemacht. Aber das alles so zusammenzufügen und dann halt auch noch zu sehen, okay, Amen Thompson soll eigentlich viele Spielanteile bekommen und wir haben auch noch Reed Shepard, was macht der eigentlich? Und Cam Whitmore und so, es sind halt einfach irgendwie so viele Namen. Und ich finde.
Und Dylan Brooks.
Ja. Und Fred Van Vliet, der auch einfach 18 Würfe genommen hat und 4 davon getroffen hat. Aber also, das ist halt schon ein relativ großes Konglomerat an Mäulern, die irgendwie gestoppt werden müssen und an Einzelteilen, die irgendwie zu einem großen Ganzen gemacht werden müssen. Und ich finde, hier hat man das immer nur so in Ansätzen gesehen und dann wirkte es halt auch wieder mehr so wie ein Team, was eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, was es gemeinsam machen soll.
Ja, es gab irgendwie so Phasen auch im Spiel. Also ich finde, am Anfang sind sie relativ viel nach innen gegangen auf Şengün. Und so mit der Zeit ging es ein bisschen weg. Und bei Green war ja auch also gefühlt seine bisherige NBA-Karriere in einem Spiel. Also es war dann, wir hatten am Anfang so ein bisschen den März, fand ich, wo er gut gemischt hat, wo er auch so ein bisschen geschaut hat, was bietet die Defense an, kann ich zum Korb ziehen, soll ich einen Wurf nehmen, hat irgendwie mit Selbstvertrauen gespielt, aber jetzt nicht mit Scheuklappen. Klar, da auch mal einen schweren Wurf genommen, aber jetzt nicht übermäßig viel und hat jetzt eigentlich wenig erzwungen. Und dann irgendwann so Ende zweites Viertel ist es dann so ein bisschen, ist der Wurf nicht mehr ganz so gut gefallen und dann hat er sich aber halt an diese Anfangsphase erinnert und dann war er halt wieder so ein bisschen, okay, er nimmt einfach quasi fast jeden Wurf, der sich ihm bietet. Und auch wahnsinnig viele Pull-Up-Dreier dabei gewesen. Gegen Ende war es dann wieder ein bisschen besser, aber da hat das Spiel dann so ein bisschen halt ein bisschen an sich gerissen, beziehungsweise wollte sich dann wieder ins Spiel reinwerfen, was ja bis zu einem gewissen Grad auch okay ist, aber es war halt auch immer sehr, sehr früh im Angriff quasi. Also es ist dann nicht wirklich was gelaufen vorher. Es war nicht wirklich was rausgespielt. Und das ist halt auch das, was du sagst. So, man fügt es nicht zusammen. Es gab, Green bekam den Ball und dann hat er versucht und das hat dann wiederum nicht so gut funktioniert. Und dann, ja.
Waren auch 23 Würfe und 0 Assists. Das finde ich auch immer einigermaßen schwierig. Also er hat sicherlich auch mal einen Pass gespielt und da hat dann jemand daneben geworfen. Das mag sein, aber das ist schon eine etwas komische Verteilung von Anteilen. Und es war mehr Isolation, als hätte sein müssen, glaube ich, insgesamt. Und wie du gesagt hast, es wurden häufig so frühe Würfe genommen, wo man dachte, so eigentlich könnte man auch versuchen, besseren herauszuspielen vielleicht.
Ja. Und irgendwie, ja, ich hatte dann so ein bisschen tatsächlich, ich dachte mir, okay, vielleicht ist er so ein Typ, natürlich immer, vergleiche immer mit Feuchtigkeit, aber so ein Typ Zach LaVine, weißt du, ein sehr, sehr explosiver Scorer, der für den vieles wegen seiner Athletik und auch wegen seinem Wurfgefühl relativ einfach aussieht, der sich aber teilweise noch ein bisschen zu sehr drauf versteift und halt nicht das beste Auge für seine Mitspieler hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So in die Richtung. Es ist ja nicht schlecht, weißt du, es ist ja nicht schlecht. Es ist halt nur, du musst es halt dann, es ist vielleicht in einem Team wie den Rockets, das, wie du sagst, halt eh noch am Gucken ist, was man da genau hat und was genau wie zusammenpasst. Wenn da keine Struktur da ist, ist es natürlich noch schwieriger, so ein Talent dann in Anführungszeichen zu zähmen, weißt du, das dann zu sagen, okay, du operierst in dem Bereich. Und
ja, und der Spielertyp, den du beschreibst, das ist halt kein Star. Also das ist jemand, der Star-Zahlen als Scorer auflegen kann, das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht einer deiner, ein Spieler, der einer deiner zwei Besten ist, wenn du ein richtig gutes Team sein willst, historisch betrachtet. Normalerweise funktioniert es so halt einfach nicht. Und deswegen ist er für mich auch so ein faszinierender Typ, weil man hat so Phasen, wo man denkt, eigentlich sieht der aber schon aus wie ein Star.
Ja.
Und dann aber halt auch irgendwie wieder nicht. Dann ist er, und das hatte ich ja auch, also bevor dann diese Extension jetzt kam, gesagt, was für mich so ein Grund war, warum ich gar nicht wusste, ob oder was man da jetzt mit ihm so richtig anfangen soll. Von den 3 Jahren, die er bisher in der NBA waren, ein Monat war ein Star-Monat. Also wo er halt wirklich ohne Zweifel richtig gut war. Da ist er sogar Western Conference Player of the Month geworden in einem Monat, wo höchstwahrscheinlich Luka Jokic und 10 andere ein Triple-Double im Schnitt aufgelegt haben und so. Und das war sogar verdient, weil seine Leistungen halt echt krass waren.
Ja.
Und sofort danach ist das ja aber auch wieder runtergegangen. Also der April war ja dann schon wieder nicht gut von ihm. Und da hat er, glaube ich, schon wieder unter 40% aus dem Feld getroffen.
Ja.
Und das ist halt dann irgendwie schwer zu sagen, so dieser eine Monat überstrahlt alles andere, was passiert ist. Weil alles andere, was passiert ist, war halt schon Gunner, der auf jeden Fall Potenzial hat, aber auch ein super schlechtes Decision-Making hat und der Scheiße verteidigt. Das ist ja nicht unbedingt das, was du haben willst. Oder wo du dann sagst, okay, ab jetzt Max-Extension, weil das ist genau das, was wir haben wollen.
Ich fand jetzt, ja, absolut, ich meine, ich fand, defensiv hat er sich schon auch verbessert. Also er ist jetzt immer noch kein richtig guter Verteidiger, aber es ist jetzt, er verteidigt nicht mehr scheiße. Fand ich jetzt auch in dem Spiel.
Ja, scheiße wäre zu hart.
Genau.
Ob er durchschnittlich ist, weiß ich zum Beispiel noch nicht.
Das muss ich auch über einen längeren Zeitraum zeigen. Was jetzt halt in dem Spiel irgendwie so ein Ding ist, er hat eigentlich so ein bisschen, ich fand am Anfang war das halt echt so ein bisschen wie im März und er hat und wahrscheinlich ist es halt einfach diese Entwicklung, es ist halt die Saison, bin ich gespannt halt, wie sich das jetzt entwickelt, ob quasi die erste Phase immer größer wird und die letzte Phase oder die zweite Phase im Spiel dann immer kleiner, hinten raus war es dann auch wieder ein bisschen besser, fand ich. Und inwieweit halt auch Ime Udoka dann ich glaube, Udoka auch so was er so über ihn gesagt hat, so im Laufe der letzten Saison und auch in der Offseason, so was halt, okay, er muss halt lernen, die Defense zu lesen. Und ich finde schon, dass man da Verbesserungen sieht. Ich glaube, Udoka hält halt auch dann hält relativ viel von ihm. Und ich bin halt gespannt, inwieweit er eben dann halt einfach weiter ballern und dann, es geht ja gar nicht mehr darum, dass er nicht weiter wirft, weil ich glaube, das heißt ja auch oft, ein Schütze darf schon auch, ein Scorer darf schon auch versuchen, seinen Rhythmus zu finden. Nur halt diese, wie du ja auch gesagt hast, diese frühen Würfe halt irgendwie, die so ein bisschen einzudämmen irgendwie oder die dann rauszunehmen und versuchen halt, dass die Dinge eher im Fluss passieren. Und dann ja, wird man sehen, glaube ich, im Laufe der Saison, wie sich das entwickelt. Was hältst du denn von dem Vertrag jetzt? Also 3 Jahre, 112 Millionen sind es. 106 Millionen, Entschuldigung. 3 Jahre, 106 Millionen und letztes Jahr Player Option. Was hältst du davon?
Ich finde es einen komischen Vertrag. Also für mich sieht er auch ein bisschen so aus, als wären sich die Rockets ähnlich unsicher, was Jalen Green angeht, wie ich. So, weil das kein volles Commitment ist, aber auch dann zeig's uns halt. Ich finde, in der Situation, wie sie es jetzt gemacht haben, da hätte man auch einfach sagen können, dann zeig uns diese Saison, wie es ist, und dann sprechen wir in der Restricted Free Agency nochmal. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man das jetzt macht, weil man dadurch ja einfach nur garantiert die Free Agency, also die richtige, für 2 Jahre in die Zukunft packt, weil mit dieser Player Option, wenn Jalen Green jetzt diesen Durchbruch macht, auf den sie sich ja, also den sie sich ja erhoffen,
ja,
dann würde diese Player Option ja schon nicht ziehen, sondern dann ist er ja schon wieder teurer. Und das hast, also die Situation hast du ja dann schon relativ bald. Und wenn nicht, dann bezahlst du ihm jetzt halt im Zweifel für 3 Jahre ziemlich viel Geld und weißt aber in der Zwischenzeit auch nicht so richtig. Und da hätte ich halt gedacht, wenn man sich da offensichtlich eh nicht so ganz sicher ist, dann hätte man ihn auch einfach jetzt erstmal auf seinem Rookie-Deal lassen können und dann, wie gesagt, in der Restricted Free Agency nochmal drüber reden können. Natürlich kann es auch sein, dass sie, das hat ja Brian Windhorst auch gesagt im Hoop Collective Podcast, die haben mit ihm auch einen 10%igen Trade-Kicker vereinbart und dass eventuell die Möglichkeit, ihn abzugeben, größer ist, wenn das andere Team schon weiß, okay, der hat auch schon einen Vertrag und es ist nicht so diese Situation von wegen Restricted Free Agency und dann muss man nochmal reden. Also das ist dann keine Unbekannte, sondern das ist eine Bekannte für die nächsten paar Jahre, dass, wenn ein Team für ihn traden sollte, es auch wüsste, dass es für eine gewisse Zeit quasi eine Kontrolle darüber hat. Könnte natürlich auch sein. Aber abgesehen davon finde ich das irgendwie, es ist weder Fisch noch Fleisch, dieser Vertrag.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Du hast keine langfristige Sicherheit, aber du hast jetzt auch nicht, du kannst auch nicht erstmal abwarten im Endeffekt, weil du jetzt schon bezahlst. Und ich meine, es gab ja noch das Ding, dass er, sollte er die Player Option nicht ziehen, also wenn es halt richtig gut läuft sozusagen, dass er dann erst im sechsten Jahr seiner Karriere ist und damit halt einen geringeren Anteil am Salary Cap dann bekommen könnte.
Ja, und genau. Er hat dann noch keine Möglichkeit an 30% zu kommen, sondern nur an 25%.
Und dann könnten sie ihm halt, wäre er dann in dem Fall so ein bisschen günstiger. Aber ja, es ist interessant. Also es ist, mal schauen, wie er altert, würde ich sagen, der Vertrag. Jetzt wirkt er ein bisschen komisch. Dass sie Schengen gleichzeitig halt langfristig verlängert haben, zeigt schon so ein bisschen mehr Commitment, oder? Also, dass sie sagen, okay, mit Schengen sind wir uns etwas sicherer.
Auch zu Recht. Also, der hat auch einfach über die letzten 3 Jahre wesentlich mehr gezeigt, vor allem wesentlich konstanter abgeliefert als Green. Hat jetzt dann einen 5-Jahres-Vertrag, der schon ein ganzes Stück unter der maximalen Summe ist, wo ich dann schon auch sagen würde, das ist schon ein Gewinn für die Rockets. Ich meine, sie haben sich das auch hier dann quasi erkauft mit der Player Option im letzten Jahr, aber das würde ich jetzt sagen, ist halt nicht dramatisch. Und hier ist es, finde ich auch, also jetzt abgesehen davon, dass Şengün bisher auch einfach ein besserer Spieler ist als Green, ist es auch insofern, glaube ich, nochmal logisch, dass er mehr die Priorität war, weil seine Position halt auch noch anders ist. Also am Perimeter haben sie halt einfach ganz viele Leute, die vielleicht einer werden können, und er ist halt so dieses spezielle Center-Talent, was sie sonst ja nicht haben. Insofern finde ich den Vertrag eigentlich gut. Also hätte ich gar nicht unbedingt gedacht, dass das unter der maximalen Summe geht. Und deswegen würde ich sagen, ist das auf jeden Fall gut für sie gelaufen.
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir jetzt weitergehen noch zu ein paar Quick-Hittern, würde ich sagen, noch ganz kurz Shoutout an Trey Mann. Also der A, sehr gut gespielt. B, das volle Iverson-Outfit gefahren mit richtig weiten Shorts, Stirnband und so. Und dann hat er Anfang viertes Viertel, hat er auch so einen geilen Iverson-Jumper gebracht, also Pull-Up-Jumper Richtung Elbow, wo er auch so schräg in der Luft stand irgendwie. Also man hätte es nicht, wenn man nur kurz hingeschaut hätte, hätte man denken können, wir sind wieder im Jahre 2000.
Was macht Iverson jetzt auf einmal bei den Hornets?
Ja, das war sehr schön.
Absolut.
Danke dafür, Trey Mann. Und ja, welche Spiele hast du noch so? Was hast du noch so geguckt? Was ist dir noch so aufgefallen? Worüber möchte ich noch sprechen?
Orlando-Miami geguckt. Da ist mir gedacht. Aufgefallen, dass Paolo etwas schneller Entscheidungen trifft und dass er einfach ein Brummer ist und schon auch ein ziemlich guter Brummer ist. Dass KCP, selbst wenn er keinen Wurf trifft, trotzdem der Dynamik des Teams hilft, wenn er auf dem Feld steht.
Ja.
Dass so Franz 3 Dreier getroffen hat bei 6 Versuchen.
Ja.
Schon mal eine ganz gute Sache. Und dass im Vergleich zu Orlando sehen die Heat aus wie Hobbits. Also man redet ja jetzt immer so darüber, so eine der wichtigen Sachen in der NBA, so Positional Size, wenn du halt einfach Leute hast, die groß für ihre Position sind, das sind so Vorteile. Die Heat sind so, ja, aber wir haben auf jeder Position größten Nachteile. Und dafür aber Kultur, so geil. Also die wirkten so klein im Vergleich, was man ja auch dann irgendwie so bei der Rebound-Arbeit gesehen hat. Ich glaube, ich habe es gerade hier, Orlando 57 Rebounds, Miami 41. Also so wirkte das auch.
Mhm.
Diese physische Präsenz, das war einfach echt ein massiver Unterschied. Und abgesehen davon, dass die Revenge-Tour von Jimmy Butler mit 3 Punkten und 1 von 8 jetzt auch nicht so richtig geil losgegangen ist, war es nicht der beste Eindruck, den die Heat hinterlassen haben.
Nee, gab auch ziemlich Rutsche ja am Ende, ne? Also es war ja. Orlando wirkte auf jeden Fall. Ich hab da nur ganz kurz die 10-Minuten-Zusammenfassung gesehen. Deswegen habe ich da jetzt. Aber ja, ein paar Dinge hat man auf jeden Fall gesehen. Gerade so Banqueros Entscheidungsfindung und sowas. Und ja, die Heat, wir schauen mal. Hast du Dame gesehen?
Nee, aber wenn wir schon bei Extensions sind, sollten wir Jalen Suggs vielleicht noch
kurz. Ja, stimmt, Entschuldigung, genau, richtig, Jalen Suggs.
5 Jahre, 150.
Ja, 50. Ja, hat er sich auch so ein bisschen verdient. Durch seine Defense ja sowieso schon, aber auch damit, dass er seinen Dreier im letzten Jahr so gesteigert hat und damit halt deutlich besser spielbar ist natürlich auch, oder beziehungsweise kein reiner One-Way-Player ist.
Ja. Ja, also ich bin bei ihm echt gespannt, wie so seine offensive Entwicklung noch weitergeht, ob er vor allem auch so diesen Dreier in der Form bestätigen kann und vielleicht sogar sich da noch steigern kann, also dass er noch ein bisschen mehr nimmt und auch inwieweit er vielleicht noch ein bisschen mehr als Playmaker auch auftauchen kann, weil wir reden ja immer darüber, so eigentlich braucht Orlando noch jemanden zusätzlich, der so ein bisschen für Shot Creation sorgen kann und eigentlich, also wenn er jetzt einfach der funktionale Point Guard sein könnte, noch etwas mehr, dann wäre damit ja auch schon ein Teil des Problems vielleicht gelöst. Also wenn man einfach sagt, so wir brauchen da doch nicht unbedingt jemanden Externes, sondern das wird von Paolo, Franz und Sachs zusammen gelöst und es wird gut gelöst, das wäre ja eigentlich das Ideale, weil dann kannst du halt sagen, dann haben wir noch KCP und ein Center und sie haben ja eh schon 12 Center im Kader und let's go. Ja. Und dann hält uns nichts mehr auf. Also von daher, so seine offensive Entwicklung wird darüber entscheiden, ob dieser Vertrag gut ist oder ob er nur okay ist. Aber ich glaube, also mit der Defense ist er so oder so schon jemand, den man auf jeden Fall gut in einem Team, was reißen will, einsetzen kann.
Ja, wenn Playmaking vom Point Guard kommt, das hilft auf jeden Fall.
So manchmal. Grundsätzlich.
Ja, also
sagt das nicht den Suns.
Wobei, die haben ja jetzt. Die haben jetzt einen. Und es hat dann auch zum Sieg gereicht.
Genau, sagt das nicht den 2023er Suns.
Ja, das stimmt. Im Intuit Dome haben sie gewonnen, die Suns. Nach Verlängerung natürlich. Nachdem sie im vierten Viertel aufgeholt haben. Vielleicht ist das große Ding eigentlich.
Weißt du? Stimmt. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Kontrast zum letzten Jahr.
Obwohl Booker ausgefault hat und sowas. Kevin Durant am Ende, er hat auch so einen schnellen Dreier genommen, wo ich auch dachte, eigentlich kein guter Wurf, aber es war halt Kevin Durant. Und bei Kevin Durant denke ich mir so, ja, okay, aber so schlecht ist der Wurf dann halt auch nicht. Weißt du?
Weißt, für den werden Zeit seiner Karriere Entschuldigungen gefunden. Nein.
Vor allem von mir.
Wir brauchen gar nicht erst anfangen.
Ja. Ganz kurz, aber ich hatte ja
Dame schon kurz hohe Blutdruck.
Ja.
Was ging bei Dame?
Dame sah sehr gut aus. Also Dame sah, hat von draußen sehr, sehr gut getroffen, aber sonst explosiv hat, kam zum Beispiel auch gut, Caleb Martin ist natürlich größer, jetzt kein prädestinierter Verteidiger für einen schnellen Guard, aber er kam relativ gut an ihm vorbei, sein Dreier ist gefallen, es sah alles so ein bisschen, er war letztes Jahr auch nicht wirklich schlecht, ich glaube, dadurch, dass es halt ein Stück entfernt vom Optimum war, war man vielleicht auch etwas strenger, als man hätte sein müssen, oder es gab ein bisschen mehr Kritik, als notwendig gewesen wäre, also
gut, er hat ja selber gesagt, dass er für seine Verhältnisse nicht gut war. Von daher
ist es doch okay, genau,
das war unterstreichen, weil es stimmte.
Und jetzt war er aber für seine Verhältnisse wieder gut. Es waren die Sixers, ohne Embiid, ohne Paul George. Aber trotzdem ist es, ich meine, im Endeffekt, wenn er frisch ist, wenn sein Wurf mit Selbstvertrauen fällt, wenn es nicht irgendwie so hakelig ist, wenn es auch insgesamt bei den Bucks besser aussieht, man hatte schon mehr den Eindruck, dass da jetzt das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Sie wussten halt, keine Ahnung, wo Torian Prince steht, dass der einen Dreier werfen kann. Sie haben Gary Trent gefunden. Das ergibt jetzt irgendwie Sinn. Das hat jetzt natürlich noch nicht Dimensionen wie bei den Celtics, vor allem was halt so die Klasse angeht, sozusagen. Die Klasse, weißt du, die Klasse.
Richtig Klasse.
Aber es sah schon gut aus, also bei den Bucks. Und wie gesagt, die Sixers, da wird natürlich jetzt noch mehr experimentiert. Ohne Embiid und Paul George. Und interessant, KJ Martin ist gestartet statt Caleb Martin.
Vielleicht hat der Coach die einfach verwechselt.
Martin.
Ja.
Und dann, ja, ich. Vielleicht hat er aus sie reingestohlen, der KJ.
Wahrscheinlich.
Ja, nein, natürlich nicht. Aber ja, gut, Maxi war natürlich kein einfacher Job. Ubring sah ganz gut aus, aber da ist jetzt halt, ich glaube, da ist jetzt viel Try and Error bei den Sixers. Sixers, glaube ich, da sehen wir erst Richtung Playoffs, was da wirklich geht, wenn was geht.
Naja, oder zumindest, wenn zwei ihrer drei besten Spieler dabei sind. Also das war jetzt für mich der Grund, warum ich das Spiel geskippt habe, weil ich mir dachte,
das
ist nicht repräsentativ.
Ja. Also deswegen habe ich kurz reingeschaut, einfach weil es mich interessiert hat.
Aber wenn du wüsstest, dass das nächste Bucks-Spiel gegen die Bulls ist, dann hättest du gedacht, da gucke ich sie ja eh.
Ja, aber zweimal ist ja besser als einmal, Ole.
Das stimmt. Und danach spielen sie gegen die Nets, gegen Cam Thomas.
Ja. 36 Punkte, ne?
Ja.
Trotzdem verloren gegen die Hauken.
Ja. Das habe ich komischerweise mir nicht angesehen. Ich habe mir noch Indiana gegen Detroit angeguckt.
Ja, da habe ich auch hingeschaut. Kate Motherfucking Cunningham, aber.
Kate Motherfucking Verlorenham oder was?
Ja, Entschuldigung. Das schlechteste Team im Osten letztes Jahr verliert gegen Conference-Finalisten. Also,
er war schon. Ja, aber also, so wie du das gesagt hast, hörte sich das an, als hätte er jetzt irgendwie 50 Punkte gemacht und sie hätten das Spiel gewonnen. Aber
es gab schon Phasen. Da sah also aus, als könnte er 50 Punkte machen.
Okay. Es waren 28. Also, war wirklich nicht schlecht, das will ich damit auch gar nicht sagen.
Eben, aber
es ist irgendwie.
Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben.
Das vierte Viertel war halt eine Katastrophe, sonst hätten sie das Spiel ja auch tatsächlich gewinnen können.
Ja.
Aber im vierten Viertel hatten sie halt einfach gar keine Offense mehr. Was so eventuell auch mit ihm zu tun hat, aber das wir wollen.
Ja, aber da war auch teilweise nicht auf dem Feld erstmal. Die Offense stürzte Anfang des vierten Viertels ein und da hat er pausiert.
Das stimmt.
Also wollen wir aber nicht alles in die Schuhe schieben.
Nein, natürlich nicht.
Und du weißt, wie es im Basketball ist, wenn sich mal eine Dynamik entwickelt hat, ist es da auch schwer, der entgegenzutreten.
Das aber ist wie mit einer Lawine, ja.
Der solltest du nicht entgegentreten, so aus gesundheitlichen Aspekten.
Auch richtig, ja, auch klar. Richtig.
Aber die Pistons insgesamt sahen schon mehr aus wie ein kompetentes NBA-Team, fand ich jetzt.
Ja, also es war immer noch kein gutes Spacing, aber es war auf jeden Fall besser als im letzten Jahr. Es tat sich da, finde ich, schon ein bisschen mehr. Also auch bei Kate, irgendwie wirkt es für mich manchmal teilweise einfach alles ein bisschen sehr langsam. Es ist natürlich auch so ein bisschen sein Style, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so auch als Team, eigentlich, wenn man so viele junge Spieler auch mit drin hat, manchmal so ein bisschen mehr Tempo-Switches fände ich ja ganz nett. Da vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen mehr Ivy mit einbeziehen. Aber es sah auf jeden Fall besser aus als zum Start der letzten Saison. Wobei, da haben sie zwei der ersten drei Spiele gewonnen und dann haben sie 28 in Folge verloren. Aber ja, ne, du weißt, wie es ist. Es wirkte zumindest so, als würden sie jetzt nicht bei Null anfangen oder bei minus 15, wie das in letzter Saison teilweise war.
So den Eindruck hatte ich auch. Und ich fand schon auch, dass sie ein bisschen schneller gespielt haben. Und bei Kate war halt, also er hat schon auch so einen, er hatte diesen einen Dunk über Turner, wo er auch richtig, also quasi in die Zone explodiert ist. Aber es war so, ich fand, er hat einen ganz guten Mix gefunden. Klar, ich glaube, er wird es halt einfach, es ist halt schon, wie du sagst, eher sein Stil, einfach, dass er ein bisschen langsam ist. Aber er hat schon echt ein paar Sequenzen drin gehabt, wo er halt mehrere Moves aneinandergereiht hat, um dann irgendwie einen guten Wurf zu bekommen. Also einmal war er irgendwie in der Ecke, hat mit dem Crossover angefangen, kam in die Zone, dann Spin und ging dann direkt hoch in den Push-Shot und solche Sachen. Also die Offense sah schon so ein bisschen ausgereifter aus. Und gleichzeitig war es so vom Gefühl her auch, also klar, die Dreier sind jetzt immer noch kein gutes Shooting-Team, aber diese Veteranenpräsenz von Hardaway Jr. und auch von Tobias Harris, dass du halt jemanden hast, wie Harris, der jetzt in der Ecke steht, den du auch schon halbwegs respektieren musst, auf jeden Fall als Defense. Es macht alles so ein bisschen natürlicher. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass so, wow, und da ist jetzt maximale Qualität, aber es wirkt einfach so ein bisschen natürlicher und ein bisschen mehr wie NBA 2024.
Ich finde, du musst ihn halbwegs respektieren, ist die perfekte Überschrift für Tobias Harris NBA-Karriere.
Ja.
Nicht ganz, aber halbwegs.
Ja. Ich mag Tobias Harris ja schon eigentlich.
Ist er auch eigentlich ein sympathischer Typ, aber ja, er ist auch maximal frustrierend, finde ich. Weil man eigentlich weiß, dass der alles Mögliche kann,
ja,
und es aber sehr oft einfach für sich behält.
Ja, lässt halt nicht so raushängen, was ihn so sympathisch macht, weißt du.
Ja, genau, Understatement ist sein Ding.
Ja.
Ja. Außer bei den Verträgen dann.
Ja, genau. Da sagt er dann, Jungs, Freunde, was ich alles könnte. Ihr wisst es, ihr wisst, oder?
Wollte, du.
Ja, ihr wisst es doch. Ah, ja. Sonst irgendwas zu den Pacers, allgemein zum Spiel noch? Jaden Ivey, Jalen Duren,
Tyrese
Halliburton, Pascal Siakam. Der war sehr gut, Pascal Siakam.
Siakam war gut, ja. Halliburton war phasenweise nicht so gut, hat dann aber am Ende den wichtigsten Wurf getroffen. Davor war es echt ein bisschen komisch, weil er auch viele offene Würfe eigentlich daneben gerotzt hat, aber da mache ich mir jetzt nicht die wahnsinnig großen Sorgen drum. Turner war halt, fand ich, also der hat ja auch mit dazu geführt, dass sie das Spiel überhaupt drehen konnten.
Ja.
Seine Explosion. Miles Turner ist ein wesentlich besserer Offensivspieler als Defensivspieler mittlerweile.
Fast paradox, wenn man sich so seiner Karriere so ein bisschen anschaut.
Ja.
Ja, ich meine, Detroit hat ja Indiana eigentlich ganz gut ausgebremst, aber sie haben es einfach nicht hinbekommen, Turner am Dreier von der Birne oben zu hindern. Oder ihn da zu stören. Irgendwann konntest du ihn vielleicht auch nicht mehr stören.
Da hat er nichts mehr gesehen. Außer Rot.
So sieht's aus. Gut. Ich glaube, damit kommen wir langsam Richtung Ende. Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden musst?
Ich überlege gerade, wir haben, glaube ich, noch mindestens einen Vertrag vergessen.
Jalen Johnson haben wir noch nicht.
Jalen Johnson, ja.
Drei Jahre 150,
das glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen viel.
Dann hat sich da hier NBA.com verschrieben.
Wie wäre es mit 5 Jahre 150?
Das wäre jetzt, das klingt sinnvoller, weil sonst sind wir nämlich in Sphären, was die Laufzeit angeht, von Jalen Green. Aber hier steht.
Ja, ja, und beim Verdienst auch in Sphären von fast Steph Curry. Also das, ja, glaube ich, genau, nicht.
Also sind es eher, also es macht mehr Sinn. Hier steht aber tatsächlich 3 Jahre 115 Millionen. Also ich packe einen Screenshot in die Shownotes.
Mach das mal, aber also die ESPN-Überschrift von dem Artikel von Shams ist 5 Jahre 150.
Ja, aber Shams lügt.
Okay.
Nein, es sind 5 Jahre 150. Ich werde gar nicht streiten anfangen, weil ich nicht im Recht bin. Soll heutzutage niemand davon, einige Leute nicht davon anhangen, abhalten, trotzdem anzufangen zu streiten, aber ich lasse das mal an dieser Stelle.
Gut.
Passt, gut. Ja. Jalen Johnson, bist du zufrieden?
Würde ich sagen, ja. Also bevor er sich letzte Saison verletzt hat, war er echt richtig gut unterwegs und auf dem Weg, sich da so als zweitbester Spieler der Hawks zu etablieren. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht, aber ich glaube, das ist vollkommen legitim.
Vor allem in Kombination mit Riesacher.
Das stimmt.
Gleich seinen ersten Wurf getroffen.
Der Zack. Danach dann keinen mehr, ne?
Ich glaube, dann nicht mehr so viel, ne. Aber
reicht ja auch.
Erstmal, ne? Gut, haben wir Jaden Hardy, hatten wir, glaube ich, nicht erwähnt. 3 Jahre 18 Millionen. Aber passt ja auch. Und
hat er heute Nacht gegen die Spurs schon gerechtfertigt. Jetzt kann er sich zum
Wohl schon reingeholt, das passt. Nee, sonst war es, glaube ich. Oder?
Ja, dein Freund Moody Moses war, glaube ich, auch noch.
Moody Moody.
Ja.
Ja, und durfte dann gleich auch ein paar Minuten spielen in der 12er-Rotation der Warriors.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das wird auch noch interessant. Ja, ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich den Boxscore gecheckt und wollte dann halt wissen, weil ich habe auch nach Moses Moody geschaut. Und dann musste ich ganz schön weit runterscrollen. Das gibt es ohne Scheiß, die verlängern und er spielt wieder nicht. Dann haben wir gesagt, 15 Minuten, glaube ich, waren es. Und zwar auch wieder, die Ausbeute war auch wieder solide.
Wie viel davon war in der Garbage-Time?
Ich habe Spieler nicht gesehen. Das kann ich dir nicht sagen.
Ja, ich auch nicht. Komischerweise habe ich bei dem Score 140 zu 104 dann nicht gedacht, oh, das muss ich mir jetzt als erstes reinziehen.
Ja. Ja, die Garbage-Time war, glaube ich, auch relativ lang dann.
Die All-Star-Kampagne von Brandon Podziemski ist auf jeden Fall auch gestartet.
Ja, sie setzt ja noch ein bisschen Zeit. Ja,
ja.
Ja, genau. 14 Minuten und 15 Punkte. Der Moody Mosey.
Dann war das bestimmt in der Garbage Time. Vorher im Spiel dachte er doch nicht so viel werfen. Der hätte den Körper sofort wieder runtergenommen.
Ja. Ah, ja.
Naja, Hauptsache Kuminga hat keinen Maximalvertrag bekommen. Das hätte mich sonst schon irgendwie angeekelt.
Wird sie jetzt beweisen und dann seinen Maximalvertrag bekommen.
Ganz genau. Das ist ja dann okay. Wenn er jetzt, das ist okay,
ja. Richtig, also. Richtig. Gut, dann schauen wir mal, was übers Wochenende so passiert, oder?
Das ist, halte ich für eine sehr gute Idee.
Und schnacken dann wieder am Mittwoch. Richtig?
Ich denke.
Dann machen wir das so. Und bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Und solltet ihr das jetzt öfter tun wollen, weil ihr neu seid, gar kein Problem. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube findet ihr uns überall. Ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch sehr gern auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende, genießt weiterhin die NBA. Es fällt mir gerade niemand ein, den ihr noch genießen könnt. Zach LaVine. Genießt einfach Zach LaVine. In diesem Sinne, reingehauen.
Reingehauen.